Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Medien aus der Türkei müssen Zugang zum NSU-Prozess bekommen. Das Bundesverfassungsgericht hat heute im Streit über die Vergabe der Presseplätze der türkischen Zeitung Sabah im Kern Recht gegeben. Bisher hatte kein Vertreter türkischer Medien einen der festen 50 Journalistenplätze erhalten, obwohl die meisten Opfer türkische Wurzeln hatten. Das Oberlandesgericht München hatte die Plätze nach der Reihenfolge vergeben, in der die Anträge eintrafen.
Sie bekommen eine zweite Chance, die Journalisten der türkischen Zeitung Sabah, auf einen festen Platz im anstehenden NSU-Prozess.
Wir sind über die Entscheidung natürlich sehr zufrieden. Es waren sehr intensive, harte Tage für uns.
Das Bundesverfassungsgericht hat dem OLG München aufgegeben, an ausländische Medien mit besonderem Bezug zu den Opfern der Straftaten eine angemessene Zahl weiterer Sitzplätze zu vergeben. Dass die Chancengleichheit bei der Vergabe der Plätze verletzt wurde, sei nicht ausgeschlossen.
Schwere Nachteile würden drohen, wenn ausländische Medien mit Bezug zu den Opfern der angeklagten Straftaten ausgeschlossen blieben.
Bislang gilt 50 Plätze für Medien, 50 für andere Zuschauer. Möglich wäre nun ein Zusatzkontingent von mindestens 3 festen Plätzen für ausländische Medien im Saal. Die dürfe man von den normalen Zuschauerplätzen nehmen. Die Zusatzplätze könnten verlost oder nach der Reihenfolge der Bewerbungen vergeben werden. Ob die Zabach selbst nun zum Zug kommt, ist also noch nicht sicher. Alternativ dürfte das OLG auch das ganze Akkreditierungsverfahren neu beginnen, so die Karlsruher Richter.
Die Vergabe von Zusatzplätzen ist eine Variante, die das Gericht in München nun relativ zügig umsetzen könnte, auch vor Prozessbeginn am kommenden Mittwoch. Was das Gericht nun genau tun wird, hat es bislang nicht geäußert. Dass es feste Plätze zu Prozessbeginn für ausländische Medien mit Bezug zu den Straftaten geben muss, hat Karlsruhe heute aber verbindlich festgelegt.
Gegen den früheren Bundespräsidenten Wulff ist Anklage erhoben worden. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik droht einem ehemaligen Staatsoberhaupt damit ein Strafverfahren. Die Staatsanwaltschaft Hannover wirft Wulff Bestechlichkeit vor. Der Filmmanager Gronewold soll im Jahr 2008 anlässlich des Münchner Oktoberfestes Rechnungen für Wulff bezahlt haben. Im Gegenzug, so die Anklagebehörde, habe sich Wulff für ein Filmprojekt Gronewolds eingesetzt.
Ex-Bundespräsident Christian Wulff hält sich für unschuldig. Auch nach der Anklage hofft er, dass ihm ein Prozess erspart bleibt. Zitat des Anwaltsschreibens heute: Bundespräsident AD Christian Wulff vertraut auf die Unabhängigkeit, die Souveränität und das Augenmaß des Gerichts. Die Staatsanwaltschaft dagegen ist überzeugt, Wulff war bestechlich. Er hatte nach der Einladung nach München einen Brief an Siemens geschrieben, mit der Bitte um Hilfe für Gronewolds Filmprojekt.
Wir gehen davon aus, dass Herr Wulff beim Abfassen dieses Schreibens an die Siemens AG erkannt hat und das auch gebilligt hat, dass er mit den Einladungen in München zu diesem Schreiben mit motiviert werden sollte. Das würde für die subjektive Seite, die Bestechungsdelikte erfordern, aus unserer Sicht genügen.
Wulffs Anwälte hatten das Angebot, das Verfahren gegen eine Geldzahlung einzustellen, zurückgewiesen. Sie lassen es lieber auf einen Prozess ankommen und hoffen auf einen Freispruch. Die Staatsanwaltschaft verwahrte sich heute gegen Vorwürfe, sie habe übereifrig gearbeitet.
Dazu können wir nur sagen, dass wir gesetzlich verpflichtet sind, so detailliert und genau wie möglich zu ermitteln, dass die Öffentlichkeit das auch von uns erwartet. So ist das hier auch geschehen.
Nun muss das Landgericht Hannover prüfen, ob es die Klage annimmt. Wenn ja, kommt es zum ersten Prozess gegen einen ehemaligen Bundespräsidenten in der Geschichte Deutschlands. Christian Wulff könnte in einem Prozess seine Unschuld beweisen. Die Staatsanwaltschaft hätte die Chance, ihre Beweismittel darzulegen. Gewinner wäre am Ende die Öffentlichkeit, weil ein Gericht entscheidet über Schuld und Unschuld.
Wie geht es weiter im Fall Wulff? Zentrale Fragen beantworten wir auch bei uns im Internet auf tagesschau.de. Über das Hilfsprogramm für Zypern kann nun der Bundestag abstimmen. Die Eurogruppe hat heute in Dublin die Voraussetzungen dafür geschaffen und Notkredite in Höhe von 10 Milliarden Euro im Grundsatz beschlossen. Gestern war bekannt geworden, dass Zypern 23 statt 17,5 Milliarden Euro benötigt, um eine Staatspleite abzuwenden.
Viel Grund zur Freude hat der neue zyprische Finanzminister Haris Georgiadis sicher nicht, aber immerhin für Finanzhilfen in Höhe von 10 Milliarden Euro erhielt er heute grünes Licht. Und auch die jüngsten, deutlich höheren Zahlen zum Finanzbedarf seines Landes wurden wenigstens ein bisschen zurechtgerückt. Die Verwirrung entstand auch deshalb, weil zwei völlig verschiedene Zahlenwerke miteinander verglichen wurden. Eins netto, eins brutto. Da wurden Äpfel mit Birnen verglichen und heraus kamen Orangen. Für die Finanzminister der Eurogruppe jedenfalls kein Grund, irgendetwas an ihren Hilfsplänen zu ändern. Das Programm enthält 10 Milliarden, wie verabredet, und alles andere kommt von den Bankkunden, Privatisierungen und anderen Elementen des Programms. Es gibt also keine Überraschungen. Den größten Teil seiner Lasten muss Zypern somit selbst tragen. Dass das Land durch äußerst harte Zeiten gehen wird, ist jedem in der Eurogruppe bewusst. Noch höhere Hilfskredite seien aber nicht möglich, da Zypern noch höhere Schulden nicht dauerhaft tragen könne. Ohnehin steht das Land vor lauter Fragezeichen. Wie tief der wirtschaftliche Einbruch dort ausfallen wird, weiß niemand und ebenso wenig, ob die wirtschaftliche Erholung auf dem jetzt eingeschlagenen Weg eines Tages gelingen kann. Insofern markiert die heutige Entscheidung allenfalls das Ende einer Etappe, aber noch lange nicht des Weges.
Die USA haben im Konflikt um das nordkoreanische Raketen- und Atomprogramm den Druck auf die Führung in Pjöngjang erhöht. Bei seinem Besuch in Südkorea warnte US-Außenminister Kerry die nordkoreanischen Machthaber eindringlich vor dem Start einer Mittelstreckenrakete. Kerrys nächstes Reiseziel ist China. In Peking will er die Regierung dazu bewegen, Nordkorea zum Einlenken zu bringen.
Aus diesem Bild soll jemand schlau werden. In Pjöngjang, von wo den USA gerade noch ein atomarer Erstschlag angedroht wurde, tanzen die Menschen auf der Straße. Nordkorea feiert den ersten Jahrestag der Machtübernahme Kim Jong-uns. Jenseits der Grenze Krisendiplomatie. US-Außenminister John Kerry in Seoul, erste Station beim Versuch, den vor Selbstbewusstsein strotzenden Norden irgendwie in den Griff zu kriegen. Gestern schon hatte Präsident Obama den jungen Kim ermahnt. Heute nun warnt Kerry den kommunistischen Norden vor neuen Provokationen, etwa einem Raketentest. Und er findet auch sonst klare Worte. Die USA, Südkorea und die internationale Gemeinschaft, wir sind uns einig. Wir werden Nordkorea als Atommacht nicht dulden. Die Rhetorik aus Nordkorea ist in jeder Hinsicht inakzeptabel. Vor der Tür protestieren südkoreanische Friedensaktivisten. Sie fordern Kerry auf, direkt und sofort mit Pjöngjang zu verhandeln. Zuvor hatte sich auch Südkoreas Regierung grundsätzlich dialogbereit gezeigt. Noch aber sind die Flugabwehrraketen in Stellung in Südkorea und wie hier in Japan. Unklar nur, ob Nordkorea überhaupt weitere Provokationen plant. Was ich will, ist ein Anruf von Präsident Obama, soll Kim Jong-un kürzlich gesagt haben. Ein kurzer Satz, in dem das gesamte außenpolitische Programm Nordkoreas steckt. Nordkorea will ernst genommen werden als Atommacht und die USA wollen genau das nicht akzeptieren. John Kerry muss einen Weg aus der Sackgasse finden. Ab morgen in China, Nordkoreas engstem Verbündeten.
Etwa 5 Millionen Syrer sind nach Schätzungen der Vereinten Nationen auf Hilfe angewiesen. Das Welternährungsprogramm befürchtet, dass es bald nicht mehr genügend Geld haben wird, um alle Bedürftigen zu versorgen. In den Flüchtlingslagern außerhalb Syriens können die Menschen noch mit dem Nötigsten versorgt werden. Schwieriger ist es im Bürgerkriegsland selbst.
Tankred Stöbe kennt die Not der Menschen in Syrien. Mit Kollegen von Ärzte ohne Grenzen hat er selber mehrere Kliniken aufgebaut, zum Teil versteckt in Höhlen und Kellern. Der Berliner Mediziner will sich auch nicht davon entmutigen lassen, dass gerade Krankenhäuser immer wieder Ziel von Angriffen werden. Viel mehr Engagement sei nötig und möglich.
Hunderte Helfer gehen jeden Tag nach Syrien rein und helfen. Aber das sind ja immer noch Einzelaktionen, das sind individuelle Verantwortlichkeiten. Aber das ist noch nicht in einem Maße, wo man sagt, hier sind wir in einer Weltgemeinschaft ein großes Dorf geworden, wo wir eben auch Verantwortung füreinander übernehmen, wenn es dem einen schlecht geht. Und den Syrern geht es im Moment nicht nur schlecht, denen geht es katastrophal.
Von den 125 Millionen Euro aus Deutschland geht der Großteil an die Flüchtlinge in Nachbarländern wie Jordanien und Libanon. Dabei dürfe es nicht bleiben, sagt der Außenminister, sonst überlasse man die Notleidenden in Syrien den radikalen Islamisten.
Wir werden mehr tun müssen. Vor allen Dingen muss mehr humanitäre Hilfe, aber auch Wiederaufbau, aber zum Beispiel auch Wasserversorgung und Infrastruktur ins Land hinein.
Die Grünen fordern eine bessere internationale Zusammenarbeit und mehr Unterstützung der Vereinten Nationen.
Die Organisationen der Vereinten Nationen sind die, die langfristig auch dort bleiben werden. Da ist mehr möglich, da ist auch mehr Zusammenarbeit möglich, da muss mehr Finanzierung hinfließen.
Den Flüchtlingen dies und jenseits der Grenze fehlt es derweil an fast allem. Und Syriens Nachbarn sind dem Ansturm kaum noch gewachsen.
25 Menschenrechtsorganisationen haben an US-Präsident Obama appelliert, dem Hungerstreik im US-Gefangenenlager Guantanamo nicht tatenlos zuzusehen. Die Protestaktion unter den 166 Häftlingen dauert bereits länger als 2 Monate. Der Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Maurer, nannte die Situation unhaltbar. Es fehle der politische Wille, das Problem zu lösen. US-Präsident Obama hatte vor seiner Wahl 2008 die Schließung von Guantanamo zugesagt. Der Kongress verweigerte aber die finanziellen Mittel dafür und blockierte auch die Verlegung von Häftlingen in die USA. Homosexuelle Paare dürfen in Frankreich künftig heiraten und Kinder adoptieren. Nach der Nationalversammlung bewilligte auch der französische Senat das Gleichstellungsgesetz der sozialistischen Regierung. Präsident Hollande hatte versprochen, sich für mehr Rechte gleichgeschlechtlicher Paare einzusetzen. Gegen das Gesetz sind in den vergangenen Wochen Hunderttausende Franzosen auf die Straße gegangen. Die deutschen Universitäten sollen besser ausgestattet werden, um mit dem Massenansturm von Abiturienten zurechtzukommen. Bund und Länder haben sich heute verständigt, die Mittel für den Hochschulpakt um voraussichtlich 4,4 Milliarden Euro aufzustocken. In den vergangenen beiden Jahren haben jeweils etwa 500.000 junge Menschen ein Studium aufgenommen, deutlich mehr als in der Zeit davor.
Es waren schwierige Verhandlungen, doch am Schluss sind Bund und Länder zufrieden. Der Hochschulpakt wird aufgestockt, und zwar von beiden Seiten, auf zusammen rund 20 Milliarden Euro. Gerade noch rechtzeitig.
Ohne den heutigen Beschluss wäre die Aufnahme von zusätzlichen Studienanfängerinnen und Studienanfängern zum Wintersemester 2013/2014 schon kritisch gewesen. Und insofern ist eben der Zeitpunkt so wichtig, dass wir uns jetzt auf die entsprechende Fortschreibung des Hochschulpaktes verständigt haben.
Unter anderem die geburtenstarken Abiturjahrgänge und die Aussetzung der Wehrpflicht sorgen für einen wahren Ansturm auf die Universitäten. Der war erwartet, doch statt rund 270.000 Studienanfängern zusätzlich, wie ursprünglich prognostiziert, geht man jetzt bis 2015 von einem Plus von rund 624.000 aus. Die Kosten für zum Beispiel mehr Dozenten sollen durch den Hochschulpakt abgedeckt werden. Das ist den Rektoren zu kurz gedacht.
Nachhaltig meine ich, dass man sich nicht von Pakt zu Pakt oder von alle 2 Jahre weiter sozusagen hinhangeln kann. Ich denke mal, man muss dahin kommen, dass der Bund nachhaltig die Verantwortung mit übernehmen kann, Studienplätze zu finanzieren, und dazu gehört eine Verfassungsänderung.
Bislang gilt, der Bund darf die Hochschulen nicht dauerhaft finanziell unterstützen. Deshalb ist der Hochschulpakt auch zeitlich begrenzt.
Der Berliner Stromanbieter Flexstrom ist pleite. Von der Insolvenz sind etwa 500.000 Kunden betroffen. Nach Angaben des Unternehmens sind Verbraucher mit Zahlungen von rund 100 Millionen Euro im Rückstand. Wegen schlechter Zahlungsmoral vieler Kunden habe der Anbieter mit seinen Tochtergesellschaften Optimal, Grün und Löwenzahn nun Insolvenz anmelden müssen. Im Halbfinale der Fußball-Champions League heißt es 2-mal Deutschland gegen Spanien. Wie die Auslosung in Lyon in der Schweiz heute ergab, trifft Bayern München auf den FC Barcelona und Borussia Dortmund auf Real Madrid. In Marl sind heute zum 49. Mal die Grimme-Preise verliehen worden. Zu den Gewinnern gehören vor allem öffentlich-rechtliche Produktionen. In der Kategorie Unterhaltung ging der Preis unter anderem an die NDR-Serie Der Tatortreiniger. Weitere Auszeichnungen erhielten die ARD-Produktion Der Turm und der ZDF-Film Der Fall Jakob von Metzler. Der Grimme-Preis gilt als einer der bedeutendsten deutschen Fernsehpreise. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 13. April.
Bevor sich am Sonntag von Süden her Hochdruckeinfluss durchsetzt und uns Frühlingswetter bringt, bleibt morgen noch einmal das ausgedehnte Tiefdruckgebiet bestimmend. In der Nacht kann es im Norden anfangs noch kurze Gewitter geben, sonst kommt es hier und da zu Schauern, die aber ebenfalls nachlassen. Auch morgen dichte Wolken und Schauer, aber auch freundliche Abschnitte. Im Norden und Nordosten bleibt es noch längere Zeit bewölkt, später zeigt sich auch hier, wie schon im Süden und Südwesten, häufiger die Sonne. Der Wind weht mäßig, in der Nordosthälfte auch mal frisch mit starken Böen. Heute Nacht kühlt es ab auf 8 bis 4, an den Alpen bis 2 Grad. Morgen an den Küsten nur einstellige Werte, am Rhein bis zu 17 Grad. Am Sonntag ziehen vor allem über den Nordwesten noch dichte Wolken, die aber nur wenig Regen bringen. Sonst setzt sich von Süden her vielfach die Sonne durch. Am Montag zunächst allgemein sonnig, später im Norden und Westen stellenweise Schauer und Gewitter. Die gibt es am Dienstag im Süden und Osten, sonst scheint wieder häufig die Sonne.
Karin Mioska meldet sich um 21.45 Uhr mit diesen Tagesthemen. NSU-Prozess, Reaktionen auf die Entscheidung in Karlsruhe und Korea-Konflikt. Ein Blick hinter die Kulissen von Pjöngjangs Propaganda. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.